Dr. Ted Hildebrandt, Altes Testament, Geschichte, Literatur und Theologie, Vorlesung 1. Copyright-Warnzeichen 2020, Dr. Ted Hildebrandt. A. Kurseinführung 0, 0 bis 3, 29. So, liebe Klasse, legen wir los. Die Uhr hier geht etwa 5 Minuten nach, daran sollten wir beim Unterrichtsschluss denken. Aber jetzt geht's erstmal los. Dies ist der Kurs Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments und ich heiße euch alle herzlich willkommen. Die anderen Kursteilnehmer haben den Raum bereits für euch aufgewärmt. Geben wir den anderen Teilnehmern mal ihre Kurspläne. Wie gesagt, dies ist der Kurs Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments, ihr seid also im richtigen Kurs. Ihr werdet es kaum glauben, aber nach dem ersten Tag werdet ihr denken, das ist doch verrückt, und wir werden den gesamten Kurs aufzeichnen. Ich hoffe, die Aufnahmen online zur Verfügung stellen zu können. Gebt mir bitte das Wochenende Zeit, um das Video zu bearbeiten. Ich werde versuchen, es jeden Montag hochzuladen. Kyle Lincoln wird unser Tutor sein und sich um die Videoaufzeichnungen kümmern. Er wird auch die Repetitorien für diesen Kurs leiten. Kurz vor den Prüfungen wird es Wiederholungskurse geben. Kyle wird diese leiten. Er ist also der richtige Ansprechpartner. Lasst uns mit einem Gebet beginnen und dann in den Kurs einsteigen. Gut, fangen wir an. Vater, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Wir danken dir, dass du deine Liebe, deinen Zorn und deine Erwartungen an die Menschheit über die Jahrtausende hinweg, wie sie im Alten Testament dargestellt sind, zum Ausdruck gebracht hast. Danke, dass du uns in diesem Kurs erlaubst, deine unterschiedlichen Beziehungen zu den Menschen über so viele Jahrhunderte und zu so vielen verschiedenen Menschentypen zu sehen. Vater, wir sind sehr unterschiedliche Menschen, wir wollen dich erkennen, wir wollen dich lieben und wir wollen dich anbeten. Wir beten, dass dieser Kurs dazu beiträgt, dass wir dich ehren und verherrlichen, was das höchste Ziel des Menschen ist. Wir danken dir für deine Gegenwart hier bei uns. Im Namen Christi. Amen. Das ist Altes Testament. Ich denke, ich fange am besten mit dem Lehrplan an. Wir versuchen, uns einen Überblick zu verschaffen. Übrigens, es ist völlig in Ordnung, nicht alles in der ersten Stunde zu schaffen, das kommt mit der Zeit. Wir haben ja gerade erst das Semester begonnen. Also, fangen wir einfach an. Mein Name ist Dr. Ted Hildebrandt. Ich werde Hildebrandt oder Ted genannt, nur bitte nicht Teddy. An den Studenten gerichtet, ja, Ma'am? Sie brauchen einen Lehrplan? Okay. Meine Kontaktdaten stehen dort, ich schreibe viele E-Mails. Tut mir leid, dass ich noch die altmodische E-Mail-Methode nutze, ich bin nicht auf Facebook. Es gibt da so ein altes System namens E-Mail, wissen Sie, wie man das benutzt? Falls nicht, können wir uns an CET wenden, die helfen Ihnen gerne weiter. Mir ist bewusst, dass es ein veraltetes System ist, aber ich benutze es immer noch. Entschuldigung, ich mache mich gerade etwas über mich selbst lustig. Sie finden mich in Frost 304, im dritten Stock, dort sind einige Professoren. Meine Telefonnummer ist 4412 und meine E-Mail-Adresse steht dort. Meine Arbeitszeiten, ich bin fast jeden Morgen da, normalerweise gegen 8.30 Uhr oder 9 Uhr und dann meistens von 8.30 Uhr oder 9 Uhr bis 12 Uhr. Wenn Sie also Fragen haben oder einfach mal vorbeikommen und mit mir reden möchten, können Sie das gerne tun. Ich bin in der Regel von 8.30 Uhr bis 12 Uhr da. Ich bin normalerweise die meiste Zeit dort. B. Durchlesen des Lehrplans 3, 30 bis 3, 58. Beginnen wir also mit der Kursbeschreibung. Dies ist ein Kurs zur Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments. Er untersucht das Alte Testament im Hinblick auf seine historische Bedeutung. Geschichte spielt im Alten Testament eine zentrale Rolle, da Gott darin unglaubliche Taten vollbringt. Anders ausgedrückt, dieses Buch besteht nicht nur aus Mythen und Legenden, sondern beschreibt tatsächlich historische Ereignisse. Es dokumentiert somit Gottes mächtige Taten in der Geschichte. C. Bedeutung der Kultur im Offenbarungs- und Interpretationsprozess 3, 59, 7, 38. Wir werden das vor dem Hintergrund eines bestimmten kulturellen Kontextes unterrichten. Anders gesagt, Dieses Buch, die Bibel, stammt aus einer ganz anderen Kultur als der, die Sie im 21. Jahrhundert gewohnt sind. Mose schrieb um 1400 vor Christus, Abraham lebte um 2000 vor Christus, das ist 3000 bis 4000 Jahre her. Die Kultur war also sehr, sehr unterschiedlich. Spielt Kultur eine Rolle, wenn man versucht, jemanden zu verstehen? Spielt Kultur eine große Rolle? Ja. Deshalb müssen wir uns der kulturellen Auswirkungen bewusst sein. Die Bibel ist in hebräischer Sprache verfasst. Ich wage zu behaupten, dass nur sehr wenige Menschen, obwohl ich im letzten Kurs einen jüdischen Teilnehmer hatte, Hebräisch sprechen können. Sie ist in hebräischer Sprache geschrieben und beeinflusst die Sprache die Art der Kommunikation? Manchmal können durch die Sprache ganz unterschiedliche Dinge vermittelt werden und deshalb ist die Sprache selbst wirklich wichtig. Übrigens lesen die Hebräer von rechts nach links, wir lesen in die andere Richtung. Ist Ihnen aufgefallen, dass ich rückwärts gesagt habe? Verstehen Sie, was ich meine? Ist das eine kulturelle Sache? Würden die sagen, wir lesen rückwärts? Ich meine damit, dass die Sprache anders ist. Wenn Gott im Alten Testament erscheint und uns Poesie schenkt, ist diese Poesie dann gute amerikanische Poesie? Nein. Ist Ihnen bewusst, dass hebräische Poesie ohne Reim und Metrum auskommt? Reim und Metrum sind so tief in der englischen Sprache verwurzelt, doch die Hebräer verwenden sie nicht einmal, sie schreiben anders. Sie verbinden Gedanken durch Parallelismus. Es ist also eine völlig andere Art zu dichten. Hat sich Gott eigentlich dieser Kultur angepasst? Passt sich Gott überhaupt an Kulturen an? Das ist eine viel wichtigere Frage. Oder kommt Gott herab und sagt, hey, so bin ich. Entweder ihr macht es so, wie ich es sage, oder ihr geht gar nicht, passt sich Gott an. Wenn Gott herabkommt, um Gedichte zu schreiben, schreibt er dann hebräische Gedichte? Ja, das tut er. Er passt sich also ihrer Sprache und Kultur an, und das beeinflusst vieles in seiner Kommunikation. Haben Sie schon einmal versucht, in einer anderen Kultur zu kommunizieren? Ich meine nicht so etwas wie, ich war in New York und wir haben eine interkulturelle Begegnung gehabt. Nein. Ich meine, haben Sie schon einmal in einer anderen Kultur gelebt, in der alle um Sie herum dieser Kultur angehören? Beeinflusst das Ihre Kommunikation? Alles ist anders. Es ist eine interessante Erfahrung. Hoffentlich haben Sie am Gordon College die Gelegenheit dazu. In gewisser Weise werden Sie das hier auch tun, denn wir werden uns mit dem Alten Testament beschäftigen, und das führt uns 3000 Jahre zurück. Kultur hat also einen wichtigen Einfluss darauf, wie Gott sich ausdrückt und wie die Menschen das Gehörte verstehen. Übrigens, beeinflusst eure Kultur, wie ihr dieses Buch lest. Seid ihr in eurer Kultur des 21. Jahrhunderts gefangen? Wurdet ihr in der Schule darauf vorbereitet, ausgebildet und politisch korrekt geprägt? Ihr seid Amerikaner und werdet auf eine bestimmte Art erzogen. Werdet ihr schockiert sein, wenn ihr den Inhalt des Alten Testaments liest? Ja, ihr werdet schockiert sein, weil er so anders ist als das, was ihr gewohnt seid. Wir haben in Amerika unsere gewohnten Sichtweisen. Wir sind stolz auf unsere Vielfalt, nicht wahr? Ich lache nur, weil ich das nicht glaube. Wir sind vielfältig innerhalb des engen Rahmens dieses kleinen Kreises der politischen Korrektheit. Aber wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, gibt es keinen Konsens der politischen Korrektheit. Es ist einfach das unverfälschte Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Damit müsst ihr euch auseinandersetzen. Ich werde euch das also direkt vor Augen führen und euch dabei zusehen, wie ihr euch windet, und manches davon wird schockierend sein. Mich schockiert es manchmal immer noch. Kultur spielt also eine große Rolle. Die Bedeutung der Geografie beim Lesen von Texten 7, 39 bis 10, 51. Geografie ist auch so ein wichtiger Punkt. Ich habe nach dem Bürgerkrieg ein Jahr in Israel gelebt. Meine Frau und ich haben dort gewohnt, und so habe ich die Gegend kennengelernt. Warum? Weil ich die Gegend zu Fuß erkundet habe. Wenn von dem Weg vom Ölberg zurück zum Tempelbezirk die Rede ist, wo Jesus auf einem Esel ritt, ich bin diesen Weg gegangen. Ich will gar nicht sagen, wie oft, aber bestimmt hunderte Male. Ich bin den Ölberg bestiegen. Einmal bin ich sogar bei 20 Zentimetern Schnee hochgeklettert, nur um ein Foto zu machen. Was ich damit sagen will, wenn man einen Ort kennt, ist das so, als würde man sagen, Jesus sei nach Danvers und ins Einkaufszentrum gegangen. Jetzt mal ehrlich, wissen Sie, wo Danvers liegt? Wissen Sie, wo das Einkaufszentrum ist? Wenn es so heißt, wissen Sie genau, wo es ist und verstehen, worum es geht. Übrigens, spielt die Geografie eine Rolle? Mal anders gefragt, wie viele von euch kommen aus Massachusetts? Spielt die Geografie eine Rolle? Wie viele von euch kommen aus New Hampshire? Mal ehrlich, ihr Leute aus New Hampshire, spielt die Geografie eine Rolle? Ist New Hampshire anders als Massachusetts? Ihr sagt dann sicher, Gott sei Dank, Massachusetts ist anders als New Hampshire. Wenn ihr nach New Hampshire fahrt, werdet ihr das hören. Übrigens, kommt hier jemand aus Maine? Ist Maine anders als die anderen beiden? Ich komme, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, woher ich komme. Ursprünglich komme ich aus der Gegend um die Niagarafälle im Bundesstaat New York und habe in Israel und Tennessee gelebt. Eine Zeit lang habe ich in Tennessee gewohnt. Meine Frau meinte, so bringe ich meinen Kindern doch nicht bei, dass sie so reden. Mir hat es irgendwie gefallen, ihr aber nicht. Sie hat Anglistik studiert und mir beigebracht, wie man richtig spricht. Aber meine Frage ist, spielt die Geografie eine Rolle? Nehmen wir ein Beispiel, wenn man aus Tennessee kommt, wächst man dort in einer ganz anderen Welt auf als in Massachusetts? Ganz ehrlich, gibt es einen Unterschied zwischen den Hügeln in Tennessee? Sind sie sehr anders als die in Massachusetts? Ja. Beeinflusst die Geografie die Weltanschauung eines Menschen? Und wenn jemand beispielsweise aus dem Mittleren Westen, aus Texas oder aus Alabama kommt? Spielt die Geografie da eine Rolle? Wir werden lernen, Geografie fast wie eine Sprache zu lesen. Man lernt, Geografie wie eine Sprache zu lesen, indem man darauf achtet, welche Dinge sich darin widerspiegeln. Ist New York City anders als Virginia? Bekommt man in einer Stadt eine andere Weltsicht als in West Virginia? Erzähl mir von Galiläa im Vergleich zu Jerusalem. In Galiläa lebten viele Hinterwäldler. Jesus stammte von dort. Als er nach Jerusalem kam, änderte sich alles. Man muss lernen, Geografie zu lesen und zu verstehen, wie sie die Dinge beeinflusst. E-literarischer Hintergrund 10, 52 bis 13, 55. Literarische Hintergründe, die Bibel verwendet literarische Formen, Gott verwendet die literarischen Formen seiner Zeit. Wir werden uns also mit dem Buch Deuteronomium beschäftigen. Plötzlich werden Sie das Buch Deuteronomium lesen und denken, Wahnsinn, das ist ja unglaublich, es ähnelt fast exakt einem hethitischen Vertragsformular. Die Hethiter hatten ihre Verträge, und das Buch Deuteronomium entspricht dieser literarischen Form nahezu perfekt. Hat Gott den hethitischen Vertrag als Grundlage für die Strukturierung des gesamten Buches Deuteronomium verwendet? Sehr wahrscheinlich. Mit anderen Worten, gibt es literarische Einflüsse? Gott schreibt hebräische Poesie, wie er es auch in den Psalmen tut. Wir werden Psalmen wie »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln« kennenlernen. Aber Sie werden feststellen, dass Sie nicht wie wir im Englischen Reim und Metrum verwenden, Sie verwenden Parallelismus und Gedankenparallelität. Es ist eine ganz andere Art zu dichten. Ich liebe es. Das ist tatsächlich mein Fachgebiet, hebräische Poesie. Sie ist wunderschön. Es gibt also literarische Konventionen, die sogar Gott befolgt. Eine davon wird die hebräische Sprache sein. Er wird herunterkommen und Hebräisch sprechen. Moment mal, ich muss euch gleich mal fragen, hieß Adam wirklich Adam? Antwort eines Schülers, nun ja, Adam bedeutet auf Hebräisch Mann. Frage, haben Adam und Eva Hebräisch gesprochen? Denkt mal kurz darüber nach. Haben Adam und Eva Hebräisch gesprochen? Adams Name bedeutet Mann, Evas Name ist Hava. Ihr kennt Hava, weil man Laheim ausspricht. Sagt das jemand? Also, Laheim ist ein jüdischer Trinkspruch und bedeutet auf das Leben. Hava ist ihr Name, man nennt sie Eva. Havas Name leitet sich von auf das Leben ab. Adams und Evas Namen haben also eine Bedeutung im Hebräischen. Frage: Konnte Adam Hebräisch sprechen? Die Antwort ist, ganz klar, nein, er konnte kein Hebräisch sprechen, und sein Name war auch nicht wirklich Adam, denn die hebräische Sprache existierte vor 1800 vor Christus noch nicht. Wenn die hebräische Sprache nicht existieren würde, wie hätte der Mann dann einen hebräischen Namen bekommen können? Dann sagt man, oh je, die ganze Bibel ist hinfällig, Adam und Eva sind einfach verschwunden, aber was ich meine, ist, sind Adam und Eva nicht vielleicht Übersetzungen ihrer ursprünglichen Namen? Wurden Namen zwischen Kulturen übertragen? Entschuldigung, einige von Ihnen in diesem Kurs, ist Ihr Name eine Übersetzung aus Ihrer Kultur in unsere? Ja. Ist das also etwas Bedrohliches? Die Antwort ist nein. Sie haben Namen, und sein Name war, wer weiß, wie er lautete, aber als er ins Hebräische übersetzt wurde, sagte Gott, dass sie verstehen müssten, dass sein Name ursprünglich Mann bedeutete, und so nannten sie ihn einfach Adam. Übrigens, übersetzen wir ihn vom Hebräischen ins Englische? Gibt es Probleme beim Übersetzen zwischen Hebräisch und Englisch? Ja, die gibt es. Ich sage nur, dass man sich mit der hebräischen Sprache auseinandersetzen muss, und wir werden uns das ansehen. Sprache ist wichtig. Deshalb werden wir uns mit den literarischen Hintergründen befassen. Ephistorischer Hintergrund 13:56-14:09. Der historische Hintergrund des alten Nahen Ostens, dort wurden unzählige archäologische Artefakte ausgegraben, und wir werden uns mit den archäologischen Funden und ihrer Bedeutung für unser Verständnis der Bibel auseinandersetzen. Archäologie, vergleichende Geschichte, Literatur, theologische Themen und verschiedene andere Aspekte tragen zu einem besseren Verständnis des Alten Testaments bei. Die Einführung in das Alte Testament 14:10-15:58. Westliche Kultur, auch die Anwendung dieser Texte als Grundlage für Spiritualität werde ich untersuchen. In diesem Kurs werde ich, und das wird manche vielleicht stören, auch die anspruchsvolleren Inhalte behandeln, um das Alte Testament verständlich zu machen. Ihr werdet einen Großteil des Alten Testaments kennenlernen. Ist das Alte Testament zu umfangreich für ein Semester? Im Ernst, das Neue Testament ist nur ein Drittel so lang wie das Alte. Das Alte Testament ist riesig. Deshalb werden wir uns auf einige Aspekte konzentrieren. Mir ist es lieber, einige gründlich zu behandeln, als alles nur oberflächlich abzuhandeln. Wir werden uns hauptsächlich mit dem historischen Teil befassen. Dabei ist Folgendes wichtig: Wenn ich euer Interesse an der Geschichte wecken kann, und ich werde mein Bestes geben, euer Interesse zu wecken, wenn euch die Geschichte des Alten Testaments interessiert, erzählt mir doch etwas über die Propheten. Sind sie wirklich interessant? Und ist die Poesie wirklich schön? Wir werden uns also intensiv mit der Geschichte beschäftigen, denn sie bildet den Hintergrund für die Poesie und die Propheten. Als nächstes geht es um persönliche Spiritualität. Mein Ziel für diesen Kurs ist es, dass Sie das Alte Testament lieben lernen. Ich hoffe, dass Sie nach dem Kurs Gott und sein Wort lieben werden. Um diesen Ansatz der persönlichen Spiritualität zu vermitteln, erzähle ich viele persönliche Geschichten. Manche Studenten mögen diese persönlichen Geschichten, weil sie den Unterricht unterhaltsamer machen und sie sehen, wie vielseitig ich bin. Das mache ich aber bewusst. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, wie jemand das Wort Gottes, das Alte Testament, auf das Leben im 21. Jahrhundert bezieht. Ich werde versuchen, die Verbindung zwischen etwas 3000 Jahre altem und dem 21. Jahrhundert herzustellen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie sich das im Leben eines Einzelnen auswirkt. Ich möchte Ihnen Geschichten erzählen, die dies aus einer sehr persönlichen Perspektive veranschaulichen. Ich möchte Sie also dazu anregen, darüber nachzudenken und darüber, wie wir persönlich über Gott denken. H. Den Gott des Alten Testaments kennenlernen 15:59-20:11. Was ich am Alten Testament so liebe, ist Folgendes: Ich muss jetzt mit meinen Beispielen vorsichtig sein. Angenommen, ein junger Mann ist mit einer jungen Frau zusammen, die er nur aus dem beruflichen Kontext kennt. Nehmen wir an, sie arbeiten zusammen bei McDonald's. Sie sehen sich dort fast ausschließlich. Frage: Kennt er sie wirklich, wenn er sie nur in diesem einen Kontext sieht? Wie lernt man einen Menschen überhaupt kennen? Lernt man jemanden kennen, indem man ihn in vielen verschiedenen Situationen erlebt? Ihn unter Stress zu sehen, ihn mit seinen Eltern, ist das nicht wichtig? Ihn mit seinen Eltern, seinen Geschwistern, seinen Nichten, seinen Lehrern, seinen Bezugspersonen, bei der Arbeit, in seiner Freizeit. Wie feiern Sie? Wenn man jemanden in unzähligen Situationen erlebt, dann lernt man ihn kennen. Wir werden Gott über einen Zeitraum von etwa 1500 Jahren kennenlernen. Im Alten Testament begegnet Gott Hunderten von Menschen, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, den 12 Brüdern, Mose, Aaron, Mirjam und so weiter. Wir werden sehen, wie Gott mit Hunderten von Menschen interagiert, und ich möchte Ihnen zeigen, dass Gott ganz anders ist, als Sie es vielleicht von klein auf gelernt haben. Ich glaube, wir alle, auch der Professor, haben so etwas wie geistige Götzenbilder, also falsche Vorstellungen von Gott. Zum Christwerden gehört es, dass unser Gottesbild grundlegend verändert wird. Nicht, dass wir zum Atheismus verfallen, sondern dass wir Gott für das anbeten, was er wirklich ist. Staunen, genau das werde ich versuchen. Ich werde ganz offen und ehrlich sein. Ich hoffe, ich kann euch darauf vorbereiten, über das Geheimnis Gottes zu staunen. Was ist so faszinierend am Staunen? Ich nehme mich mal selbst als Beispiel. Also, ich ging in die Bibliothek und mein Bruder, ich war im Studium etwas begriffsstutzig, hatte mich dort mit meiner Frau verkuppelt. Er versuchte, ihr Drogen anzudrehen. Sie wollte die Drogen nicht nehmen. Dann kam er nach Hause, und ich werde es nie vergessen, er kam ins Haus und sagte, Ted, ich war sein älterer Bruder und damals so ein bisschen normal, was so viel wie komisch bedeutete. Er machte alle möglichen üblen Sachen und versuchte, ihr etwas davon unterzujubeln, aber sie wollte es nicht. Also kam er nach Hause und sagte, Ted, du musst dieses Mädchen kennenlernen. Sie ist genauso komisch wie du. Du musst dieses Mädchen kennenlernen, also ging ich in die Bibliothek, traf sie dort und fragte sie, ob sie mit mir zu Händels Messias gehen wolle, den sie sich unbedingt ansehen wollte. Und dann gingen wir aus. Die Frage ist, kenne ich meine Frau wirklich nach 36 Jahren? Gibt es nach all den Jahren immer noch Dinge an ihr, die ich nicht verstehe? Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie dieses Gefühl kennen, wenn man von einem anderen Menschen fasziniert ist und ihn wirklich gut kennenlernen möchte. Gibt es da nicht immer wieder Themen, die in den unterschiedlichsten Situationen mit unseren Kindern auftauchen? Sie bringen diese Themen zur Sprache und sie regt sich über das eine auf und ich rege mich über genau das Gegenteil auf. Dann müssen wir uns zusammenraufen, weil die Kinder uns gegeneinander ausspielen. Es ist wie beim Spiel guter Bulle, böser Bulle. Und dabei müssen wir miteinander klarkommen. Also, was ich euch sagen möchte, ist, dass ich in euch die Vorstellung vom Geheimnis eines geliebten Menschen wecken möchte, so dass ihr ihn oder sie besser kennenlernen wollt. Gott hat uns in seinem Wort, der Bibel, einen Liebesbrief geschickt. Wenn euch jemand wirklich am Herzen liegt, achtet ihr dann auf die kleinen Dinge an ihm oder ihr. Die Bibel offenbart uns so vieles über Gott, und ich möchte, dass ihr davon fasziniert und begeistert seid. Gott wird zum Gegenstand eurer Liebe, eures Staunens, eures Geheimnisses, und ihr werdet davon mitgerissen. Entschuldigt den Exkurs, aber es ist eines der Hauptziele dieses Kurses, Gott kennenzulernen. I. Weitere Kursziele 20, 12 bis 20, 44. Kursziel: Die Grundlagen des Alten Testaments kennenlernen. Viele kennen das Neue Testament, die Geschichte von Jesus auf dem Wasser, vieles aus dem Neuen Testament ist bekannt. Viele kennen das Alte Testament jedoch nicht. Sobald wir Genesis hinter uns gelassen haben und Levitikus erreichen, ist der Kurs abgeschlossen. Genesis ist ein guter Einstieg, jeder kennt Adam und Eva, Noah und die Sintflut und ähnliche Geschichten. Genesis eignet sich also gut, um ins Alte Testament einzusteigen. Danach geht es aber erst einmal richtig los. Wir werden uns also mit den Inhalten des Alten Testaments beschäftigen. Mir ist das Lernen von Inhalten sehr wichtig. J. Überlieferung und Übersetzung der Bibel 20, 45 bis 22, 59. Wie ist die Bibel zu uns gelangt? Woher stammt sie und wie wurde sie überliefert? Ich halte diese Bibel hoch, ich benutze jetzt die NIV. Wie ist diese NIV entstanden? Hat Gott die NIV geschrieben? Nein, wissen Sie, wer die NIV geschrieben hat? Marv Wilson. Das sollte ein Witz sein, anscheinend kam er nicht so gut an. Die Wahrheit ist, dass er einer der Übersetzer der NIV war. Ich glaube nicht, dass er das an die große Glocke hängt. Frage, kann Marv Wilson überhaupt einen Fehler machen? Sie kennen Marv Wilson nicht. Nein. Daher können Sie sicher sein, dass bestimmte Bücher in Ordnung sind. Aber eines müssen wir gleich zu Beginn klären, ich merke, dass einige von Ihnen mich sehr ernst nehmen. Verstehen Sie Sarkasmus? Lassen Sie mich Sarkasmus erklären. Das ist sehr wichtig und muss unbedingt auf Band festgehalten werden. Wenn ich etwas Sarkastisches sage, meine ich genau das Gegenteil. Wenn Sie es wörtlich nehmen, werden wir uns völlig missverstehen. Also, was ich gerade gesagt habe, Dr. Wilson ist einer der großartigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, das ist die Wahrheit. Natürlich macht auch er Fehler. Wie alle Menschen. Er macht zwar viel weniger als ich, aber er ist ein bemerkenswerter Mensch. Sie werden übrigens sein Buch Unser Vater Abraham lesen. Es ist hier in Gordon ein Klassiker. Wir werden gleich darüber sprechen. Was ich sagen will, ist, wie ist die Bibel zu uns gelangt? Wie kam Dr. Wilson an Sie? Nun, Sie sagen, er habe sie aus dem Hebräischen übersetzt, weil er Hebräisch so gut beherrscht. Das stimmt. Woher hatte er den hebräischen Text? Nun, der hebräische Text stammt aus dem Jahr 1000 NCHR. Aber woher hatten die Menschen um 1000 NCHR ihn? Er stammt von Mose und ist bis zu uns gelangt. Musste er immer wieder abgeschrieben werden? Haben die Menschen beim Abschreiben Fehler gemacht? Haben sie Fehler gemacht, als sie ihn vom Hebräischen ins Griechische und dann vom Griechischen in die lateinische Vulgata übersetzten? Widersprechen sich die verschiedenen englischen Übersetzungen? Welche wählt man? Wie also entstand die Bibel und wie gelangt sie bis zu uns? Wir wollen diesen Weg nachvollziehen und dabei ehrlich vorgehen. K. Lehrbücher 23:00-25:22. Es gibt hier also eine ganze Reihe von Zielen und ich möchte das nicht weiter ausführen. Kommen wir also zu den Lehrbüchern auf Seite 2. Schaut euch eure Lehrbücher an. Für diesen Kurs müsst ihr im Grunde nur zwei Dinge kaufen. Ihr solltet unbedingt eine Bibel haben. Welche Übersetzung ihr verwendet, ist euch überlassen. Nutzt ihr hauptsächlich die NIV? Wie viele von euch benutzen die NIV? Viele benutzen die NIV. Ich kenne einige der Übersetzer. Es ist eine gute Übersetzung und wurde von guten Leuten erstellt. Benutzt jemand die NRSV? Die NRSV, okay, Kyle, gibt es noch andere? Die NRSV ist die New Revised Standard Version, auch eine gute Version. Sie ist in einem, wie soll ich sagen, breiteren Englisch verfasst, nicht nur im Amerikanischen. Benutzt jemand die ESV? ESV und RSV sind sich ähnlich. Die ESV ist meiner Meinung nach und übrigens, lasst mich das kurz erklären, wenn ich hier entlang gehe, bedeutet das, dass ich euch meine Meinung mitteile, dort drüben liegt die Bibel, und das ist meine Meinung. Habe ich ein Recht auf eine Meinung? Ja, aber wenn ich hierher komme, vertrauen Sie mir dann oder nicht? Ich bin es, vertrauen Sie mir. Was ich Ihnen sagen will, das ist meine Meinung und ich könnte mich irren. Aber ich habe die ESV an unzähligen Stellen überprüft und im Grunde ist sie eine billige Kopie der NRSV. Die NRSV ist aber sehr gut. Die ESV ist auch gut. Benutzt irgendjemand die NLT, die New Living Translation? Mit der muss man wirklich vorsichtig sein. Besonders im Buch der Sprüche und an anderen Stellen muss man mit der NLT sehr vorsichtig sein. Schauen Sie sich das Buch der Sprüche dort einfach mal an und sehen Sie selbst, welche Probleme damit bestehen. Trauriger Witz, ich war einer der Übersetzer der NLT für die Sprüche. Ich sage das mit einem Schmunzeln. Welche anderen Übersetzungen gibt es denn? Die King James Version, benutzt die überhaupt jemand? Ihr werdet merken, dass ich oft aus der King James Version zitiere. Ich schaue zwar oft in die NIV, lese aber innerlich die King James Version, weil ich als Kind mit ihr aufgewachsen bin und sie mich immer noch sehr geprägt hat. Die King James Version ist eine der schönsten Übersetzungen überhaupt. Ein phänomenales Werk. Nutzt jemand die New King James Version? Die New King James Version ist sehr hilfreich, da sie viele Anreden wie du und dich weglässt und dadurch lesbarer ist. Es ist eine wirklich gute Übersetzung. Die genannten Versionen sind alle gut. L-Einführung der DASV, Digital American Standard Version 25, 23 bis 28, 33. Ich möchte euch etwas vorstellen. Vor etwa 2 Jahren hatte ich ein Mädchen in der Klasse, das sehbehindert war. Als ich ihr einen Test gab, musste ich einen 46-seitigen Test schreiben, weil die Schriftgröße über 24 Punkt liegen musste. Jede Seite enthielt also nur 1 oder 2 Fragen, mehr passte auf manche Seiten einfach nicht. Sie hatte Schwierigkeiten beim Sehen. Im vorletzten Jahr saß ein Mädchen ganz vorne, ich möchte ihren Namen nicht nennen, ein toller Mensch, aber sie war blind und ging mit einem Stock. Da habe ich mich gefragt, wie kann man jemandem wie ihr das Wort Gottes nahebringen? Sie muss es können, im Fall dieses Mädchens, ich möchte ihren Namen nicht nennen, aber ich erfinde einfach mal Janice, die Schriftgröße vergrößern können. Ist ein Computer eigentlich super, um die Schriftgröße zu vergrößern? Kennt ihr das vom Web, wo man mit STRG Plus die Schriftgröße auf dem Bildschirm vergrößern kann? Mit STRG wird sie wieder kleiner. Also beschloss ich, meine eigene Bibelübersetzung zu erstellen. Ihr haltet das vielleicht für arrogant, und wahrscheinlich habt ihr recht, und wahrscheinlich ist es auch dumm. Wie dem auch sei, ich habe es getan. Ich nenne sie DASV. Das steht für Digital American Standard Version. Sie basiert auf der ASV von 1901. Ich habe die ASV als Grundlage genommen und sie dann überarbeitet und aktualisiert. Was ist der Vorteil eines digitalen Formats? Es ist online verfügbar. Kann man es ausdrucken, wenn es auf dem Bildschirm angezeigt wird? Ja, es ist als PDF, als Doc, ihr benutzt doch Doc, Microsoft Word und als HTML verfügbar. Nutzt ihr PDF, HTML oder Doc? Was ist der Vorteil von Doc? Kann man es in ein Textverarbeitungsprogramm einfügen? Kann man es kopieren und einfügen? Ja. Was ist der Vorteil von PDF? Es kann auf Macs, PCs und überall sonst gelesen werden. Was ist der Vorteil von HTML? Wenn man darauf klickt, erscheint es sofort auf dem Bildschirm. HTML ist die Sprache des Webs. Außerdem habe ich dann, leider mit meiner Stimme, sogenannte MP3-Audiodateien erstellt. Früher gab es diese Dinger, die man sich an den Arm schnallen konnte, ich glaube, sie hießen iPod. Man befestigte sie am Arm, steckte sich Kopfhörer in die Ohren und ging damit joggen. Oder, wenn man wie meine Frau jeden Tag nach Lowell fahren muss und die Fahrt 1 Stunde und 10 Minuten dauert, schneidet man die MP3-Datei und brennt sie auf CD, hören Sie manchmal Hörbücher im Auto, weil Sie täglich 2,5 Stunden zur Arbeit fahren? Es gibt also MP3-Audiodateien für die gesamte Bibel. Das heißt, man kann sich die Heilige Schrift anhören. Das ist einer der Vorteile der DASV. Ich experimentiere gerade mit anderen Dingen wie Bildern, Bildern mit Text und der Kombination von Bildern und Texten, und das digitale Format ermöglicht mir das. Das Buch ist online verfügbar, und ehrlich gesagt, habe ich es vor 2 Wochen, an einem Donnerstag, endlich fertiggestellt. Nach langer Zeit habe ich es endlich geschafft, und es liegt jetzt bei meiner Lektorin. Chronicles wird der letzte Band sein. Meine Lektorin ist meine Mutter. Sie bearbeitet gerade den letzten Teil. Die digitale amerikanische Standardversion, das ist aber auch online verfügbar, falls jemand sie nutzen möchte. M. Unser Vater Abraham von Dr. Marv Wilson 28, 34 bis 34, 19. Für diesen Kurs müssen Sie nur noch das Buch Unser Vater Abraham von Dr. Marv Wilson kaufen. Es gilt hier als Klassiker. Dr. Wilson, der am Golden College lehrt, hat es verfasst. Gibt es gebrauchte Exemplare von Unser Vater Abraham auf dem Campus? Jeder Student, der hier studiert hat, musste dieses Buch kaufen, daher findet man es überall. Sie sollten es also recht günstig bekommen können. Ich erkläre Ihnen den letzten Teil dieses Kurses, also die Anforderungen. Ich gehe mal kurz hierher. Ehrlich gesagt, wenn ich Sie so ansehe, hätte ich mir das nie leisten können. Während meines Studiums war ich bitterarm. Ich habe 40 Stunden die Woche gearbeitet und nebenbei studiert. Sie denken jetzt vielleicht, wow, 40 Stunden arbeiten und studieren, das muss ja toll gewesen sein, aber 40 Stunden die Woche zu arbeiten und Vollzeitingenieurwesen zu studieren, ist alles andere als toll. Es macht keinen Spaß, es ist harte Arbeit und total stressig. Ich war bettelarm und meine Eltern und sonst niemand in meiner Familie haben studiert. Ich war also der Erste. Mein Kragen ist jetzt weiß, aber der Kragen war eigentlich blau. Durch und durch blau, meine Eltern haben nie studiert. Ich war also der Einzige, der studiert hat. Meine Eltern hatten kein Geld, sie konnten sich kaum das Leben leisten. Bin ich also mit einem wirklichen Gespür dafür aufgewachsen, was Geld bedeutet und welche Einschränkungen mit dem Mangel daran einhergehen. Vor 5 Jahren habe ich für diesen Kurs Bücher zusammengestellt, die fast $100 kosteten. Habt ihr eure Bücher selbst gekauft? Habt ihr schon mal $100 für Bücher bezahlt? Allein das Alte Testament kostete schon $100. Ich dachte, das ist doch Wahnsinn, wenn ich Student wäre und $100 für Bücher zahlen müsste, wäre das nicht akzeptabel. Ich dachte, das muss doch besser gehen. Ich weiß auch, wie es ist, Bücher zu veröffentlichen. Ich habe selbst Bücher, CDs und so weiter veröffentlicht. Frage, wie viel verdient der Verlag dabei? Um es mal so auszudrücken, meine Frau sagt immer, du hast den ganzen Sommer an diesem Artikel über Weisheitsliteratur gearbeitet, und dann haben sie ihn in Intervasity veröffentlicht, Wörterbuch für Weisheit und Poesie. Also habe ich den ganzen Sommer daran gearbeitet, und wir reden hier von 200 bis 300 Arbeitsstunden. Wie viel habe ich dafür bekommen? Ganz ehrlich, wie viel habe ich dafür bekommen? $250. Rechnen Sie es sich aus. Meine Frau ist Steuerberaterin, sie hat es nachgerechnet. Und sie sagte, du verdienst weniger als $1 die Stunde. Warum gehst du nicht zu Sam's Club oder Walmart und arbeitest als Empfangskraft? Da verdienst du wenigstens Mindestlohn. Das wären 600% mehr, Ted, anstatt diesen ganzen Mist zu schreiben, was ich damit sagen will. Die Verlage streichen 90% ein, und die Autoren bekommen weniger als 10%. Also, mein Steckenpferd, und das ist meine große Leidenschaft, ist die Nutzung des Internets. Digitale Medien sollen zum Wohl anderer und zur Ehre Gottes eingesetzt werden. Wie das geht? Nun, ich kenne mittlerweile viele Wissenschaftler, da ich ja schon etwas älter bin. Ich frage meine Freunde und Bekannten, hey, du hast das Copyright an dem Artikel. Dürfen wir ihn am Golden College verwenden? Darf ich ihn online stellen, und was bringt es, ihn online zu veröffentlichen? Kann ich ihn als Volltext, HTML, Doc, PDF, hochladen und zusätzlich als MP3-Datei zum Anhören anbieten? So kann man ihn sowohl lesen als auch hören. Übrigens, manche Leute lassen sich Texte gerne vorlesen. Man kann das so einstellen, dass der Text vorgelesen wird, während man ihn liest, so hat man ihn gleichzeitig im Blick und im Ohr. Also, ich habe das alles schon vorbereitet und habe im Grunde alles, was ihr für den Kurs braucht. Was kostet euch das? Nur einen Bruchteil davon. Ihr zahlt mir $10 und dafür bekommt ihr alle Kursmaterialien. Das ist im Prinzip alles. Ehrlich gesagt spart das jedem in diesem Kurs mindestens $50, realistischerweise eher 75. Du sagst, aber Hildebrand, du verdienst $10 pro Stück, du machst doch ein Vermögen, hör mal, nach all den Jahren, in denen ich das mache, wie viel verdiene ich denn? Die Antwort ist ganz einfach, null, denn es kostet mich Geld. Ehrlich gesagt, muss ich einige Leute für das Material bezahlen. Wir werden Videos und so weiter sehen. Ich musste diese Leute bezahlen. Mein Ziel, und das war ich bisher ziemlich erfolgreich, ist es, nicht zu verdienen, und genau das passiert am Ende auch. Wenn ich fertig bin, wie soll ich sagen, nutze ich die Inhalte, die ihr mir liefert, um noch mehr Inhalte zu erstellen. So läuft das also. Alles auf den Tisch. So ist es nun mal, aber es sind eben nur $10. Sie fragen also, wo sich all das Online-Material befindet, von dem Sie sprechen? Das hier nennt man das Internet. Das hier nennt man. Moment, mein Name ist Al Gore, ich habe das erfunden, Entschuldigung, ich muss jetzt vorsichtig sein. Das ist auf Videoband. Das hier nannte Präsident Bush Google. Ich kenne meine eigene URL nicht, das ist die reine Wahrheit. So gelangen Sie zu meiner Website. Übrigens, sie ist nicht Teil von Blackboard, sondern öffentlich zugänglich. Wenn Sie also nach Hause kommen, können Sie von überall auf dieses Material zugreifen, es ist im Internet. Ich gehe jetzt zu Google. So gelange ich zu meiner eigenen Website, ich gebe Ted Hildebrand ein, es steht hier oben im Suchfeld. Ich gebe Ted Hildebrand ein. Ich klicke auf Suchen, und da ist es, sehen Sie es. Theodore, Theodore ist ein anderer Name für Ted Hildebrand und da steht Gordon College, also klicke ich auf diesen Link, um zu meiner Website zu gelangen. Nachdem ich darauf geklickt habe, setze ich ihn vielleicht als Lesezeichen, denn ich werde sicher immer wieder dorthin zurückkehren. In Online-Kursressourcen 34, 20, 37, 28. Hier ist die Website. Sehen Sie übrigens, wenn Sie hierher kommen, dass das die Digital American Standard? Sehen Sie, dass hier Altes Testament, BCM 101, steht? Das sind wir. Klicken Sie also auf Altes Testament, BCM 101. Und was sehen Sie dann? Den Lehrplan. Brauchen Sie den gedruckten? Ja, denn einige von Ihnen werden Ihren Lehrplan verlieren. Ist er immer verfügbar? Ja, er ist immer verfügbar. Hier finden Sie den Lehrplan als HTML, Doc und PDF-Datei. Sie haben ja bereits Kopien Ihres Lehrplans, daher benötigen Sie die elektronische Version nicht mehr. Okay, hier sind noch einige ältere Lernhilfen aus früheren Prüfungen. Hier ist eure Aufgabe für die erste Woche. Was müsst ihr bis nächsten Donnerstag erledigen? Ihr werdet Genesis Januar 2025 lesen, ihr könnt das in der DASF tun. Hier ist die DASF. Ihr könnt sie als ZIP-Datei herunterladen. Nun gibt es einige Artikel, die ihr lesen müsst, und wo finde ich die Artikel? Scrollt einfach hier runter, und ihr seht diesen hier, er heißt Dr. Elaine Phillips, Theologie Prima. Ihr findet ihn im HTML, Doc und MP3-Format. Was bedeutet MP3? Ihr klickt mit der rechten Maustaste auf den MP3-Link und wählt Speichern unter, dann speichert ihr die Datei auf eurem Computer oder USB-Stick, und schon habt ihr die Audiodatei. Hier ist Dr. Perry Phillips. Dr. Perry Phillips hat einen Doktortitel in Astrophysik und schreibt über die Schöpfungstage der Genesis. Er ist Wissenschaftler, promovierte an der Cornell University und schreibt über die Schöpfungstage. HTML, Doc, PDF und MP3 zum Anhören. Hier ist Dan Carson. Carson ist ein herausragender Gelehrter, und ich habe seine Schrift Herausforderung an den Pluralismus erneut in den drei gedruckten Formaten sowie als MP3-Audiodatei zur Verfügung gestellt. So, für diese Stunde gebe ich euch gleich die ersten Quizfragen für nächsten Donnerstag. Hier ist die erste Frage, habt ihr Genesis Januar 2025 gelesen? Wie viel habt ihr gelesen? 100%, 90% oder 80%? Wie viel von Genesis Januar 2025 habt ihr in den letzten drei Wochen gelesen? Was sollt ihr also tun? Genesis Januar 2025 lesen. Habt ihr Elaine Phillips, Theologie Prima, gelesen? Ja oder nein? Habt ihr Perry Phillips, Days of Genesis, gelesen? Ja oder nein, und wie viel, falls ihr es nicht ganz gelesen habt? Nun zum Artikel von D.A. Carson, ich werde euch konkrete Fragen dazu stellen. Lest Carson also bitte genauer, denn ich werde euch ein oder zwei Fragen zum Inhalt des Artikels stellen. Hier sind die Bibelverse zum Auswendiglernen, Genesis 1,27 und 2,24. Übrigens, hier sind alle PowerPoint-Präsentationen, ich verwende sie im Unterricht. Hier sind alle PowerPoint-Folien, die ich auf dem Bildschirm zeigen werde. Frage, müssen Sie die PowerPoint-Folien abschreiben? Nein, laden Sie sie einfach herunter und speichern Sie sie auf Ihrem Computer. Sie können PowerPoint öffnen, den Text extrahieren und in Word einfügen oder direkt auf den Folien Notizen machen. Die PowerPoint-Folien sind da, damit Sie nicht alles abschreiben müssen. Sie können sie als Teil des Kursmaterials verwenden. Sehen Sie den Vorteil? Die PowerPoint-Folien sind hier aufgelistet. O-Online-Bibelquizzer 37, 29, 41, 50. Bibel, Robotik, wir machen gleich ein bisschen Bibel, Robotik. Hier ist ein Multiple-Choice-Quiz. Wenn ihr Genesis Januar 2025 lest, solltet ihr diese Geschichten kennen. Ihr werdet ja größere Abschnitte der Bibel lesen, ihr könnt ja nicht alles wissen, oder? Deshalb liste ich euch die Geschichten auf, die ihr kennen und deren Details ihr beherrschen sollt. Ich stelle euch dann gezielte Fragen zu diesen Geschichten. Peter Story hat ein Bibelquiz mit HTML5 JavaScript zum Buch Genesis entwickelt. Ich klicke mal auf das Genesis Dropdown-Menü, damit ihr es seht. Es macht Spaß. Hier ist ein Online-Bibelquiz. Das ist alles online verfügbar, ihr könnt jederzeit und überall daran teilnehmen. Hier ist das Buch Genesis, Kapitel 1 bis 50. Dann fragt man, ob man den Schwierigkeitsgrad Anfänger, Mittelstufe oder Fortgeschritten wählen möchte. Was wollt ihr ausprobieren? Fortgeschritten, okay, die sind gut. Gut, versuchen wir es mit den fortgeschrittenen Fragen. Ich klicke jetzt auf Anfänger und dann auf Weiter. Ungefähr 10 Minuten später erscheint die nächste Frage, sie kam schnell. Also, unsere erste Frage, was legte Jakob auf Rachels Grab? Blumen, man legt doch normalerweise Blumen auf ein Grab, oder? Eine Säule, einen Stein von jedem seiner Kinder? Hat jemand Schindlers Liste gesehen? Da wurde ein Stein hingelegt. Jedenfalls, ein Altar für den Herrn? Jemand sagte Altar. Also wählen wir einen Altar. Welche Farbe erschien? Eigentlich sollte sie rot sein, damit man sofort sieht, wenn man falsch liegt. Die richtige Antwort erscheint grün, die Farbe, die mit der Zeit wächst. Es war also tatsächlich eine Säule. Er baute eine Säule als Denkmal. Das ist keine schlechte Vermutung, ein Altar für den Herrn. Sie haben ja tatsächlich viele Altäre gebaut. Also klicke ich auf Weiter und komme zur Zeit, als die Nachkommen Sems auf der Erde waren, wurde die Erde geteilt, in wessen Zeit, dann werden einem diese Namen angezeigt. Sind das eigentlich fortgeschrittene Fragen? Ja. Nimrod, das war eine ausgezeichnete Vermutung, denn Nimrod war ein mächtiger Jäger vor dem Herrn, aber sie hat geraten, und ich möchte nicht auf Nimrod drängen, weil ich mich dann wieder schlecht fühlen würde. Ich schlage Peleg vor. Das hebräische Wort Peleg bedeutet teilen, also die Trennung der Sprachen. Sollte ich vielleicht die richtige Antwort wählen? Warum nicht Ludit, einfach zu Ehren der Luditen? Weiß jemand, was ein Ludit ist? Ich wähle Ludit, und siehe da, die Antwort war eigentlich Peleg. Peleg wird als richtige Antwort angezeigt, und dann heißt es, nein, Ludit ist falsch. Schülerfrage, wir hätten nicht die fortgeschrittenen Fragen auswählen sollen, die sind zu schwer. Wenn man die Anfängerfragen auswählt, steht da zum Beispiel, wer war Adams Frau? Seht ihr, was er macht? Ich fange mal von vorne an, ich gehe zurück zur Quizauswahl. Also, geht ihr einfach zurück zur Quizauswahl. Er ist paranoid, also gehe ich einfach hierhin und klicke auf Weiter. Hier ist eine Anfängerfrage, wer lebte in Genesis 5 Uhr morgens längsten, wer lebte am längsten? Methusalem. So, das ist das Quiz. Jetzt sagt ihr vielleicht, ich kannte Methusalem immer noch nicht, also, das Bibelquiz findet ihr hier online. Alle Fragen für das Quiz stammen aus dem einfachen Bereich, dem Anfängerniveau. Ihr könnt euch also die Fragen des Anfängerniveaus ansehen, dann findet ihr die 193 Fragen. Die sind schnell durch. Dann kommen die Anfängerfragen. Methusalem wird allerdings nicht in eurem Quiz vorkommen. Versteht ihr jetzt alle, wie das funktioniert? Also zurück zum Alten Testament-Quiz. Ich habe Genesis bis Deuteronomium fertig. Dann habe ich ehrlich gesagt 700 Fragen zum Buch Josua geschrieben, aber mir ist einfach die Zeit ausgegangen. Ich habe keine weiteren Fragen mehr geschrieben und konnte den Flash-Speicher nicht neu programmieren. Es gibt noch vieles mehr, was ich nicht geschafft habe. Mir fehlte einfach die Zeit. Aber Genesis bis Deuteronomium habe ich fertig, das ist übrigens ein ziemlich großer Abschnitt. Dafür gibt es also ein Quiz. Hier sind die Geschichten, die ihr kennen müsst. P-Transkriptionsaufgabe 41, 51 bis 46, 59. Kommen wir zurück zu Ihrem Kursplan. In diesem Kurs gibt es unter anderem eine Anwesenheitsregelung und die Möglichkeit, Zusatzpunkte zu sammeln. Bevor ich auf die Zusatzpunkte eingehe, möchte ich Ihnen eine Aufgabe vorstellen, über die Sie nachdenken können. Sie sollen sich heute in Gruppen von 6 oder 7 Personen aufteilen. Schauen Sie sich also um und überlegen Sie, wie Sie Gruppen bilden können. Bis nächsten Donnerstag sollen Sie Folgendes erledigen: Ich gebe Ihnen einen 10-minütigen Audioausschnitt, den Sie transkribieren sollen. Sie hören zu und transkribieren 10 Minuten lang, fertig. Ihre Gruppe besteht aus 6 Personen. Das bedeutet 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten. Wenn Sie die Beiträge der 6 Personen zusammenfügen, haben Sie eine einstündige Vorlesung. Ich habe also Vorlesungen von Dr. Divmatevsong und Dr. Robert Vanoy. Das sind wirklich herausragende Wissenschaftler und wir werden ihre Vorlesungen transkribieren und zwar in HTML, Doc und PDF. Warum mache ich das eigentlich? Moment, ich gehe nochmal kurz rüber. Warum mache ich das? Weil das bei den Studenten nie so richtig gut ankommt, aber wenn ich es immer wieder erwähne, hoffe ich, dass es sich durchsetzt. Als ich aufs College ging, hieß es immer, ich gehe aufs College, füttert mich, bringt mir alles Mögliche bei, bringt mir alles bei, bringt mir alles bei, es war alles sehr selbstbestimmt. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, dass ihr am Gordon College seid. Ist das Gordon College wirklich ein außergewöhnlicher Ort? Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier zu sein, ich weiß, wir benutzen das Wort Glück heutzutage nicht mehr. Aber es ist etwas Besonderes, dass ihr hier seid. Mir geht es darum, ob wir am Gordon College Angebote entwickeln sollten, um Christen in anderen Regionen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns. Deshalb möchten wir Vorlesungen von Dr. Robert Vanoy, einem Spezialisten für das Samuel-Buch, erstellen. Wir werden seine Vorlesungen transkribieren und sie weltweit zugänglich machen. Und werden Menschen aus aller Welt ans Gordon College kommen, um diese Vorlesungen für ihre Gemeindearbeit zu nutzen? Die Antwort ist ja. Ich möchte Sie also dazu anregen, über Lernen nachzudenken und dabei etwas zu schaffen, das anderen Menschen hilft, die nicht so privilegiert sind wie wir. Jetzt sagst du vielleicht, ach ja, Hildebrand, das heißt doch nur Arbeit, ja, es bedeutet eine Stunde deiner Zeit. Eine Stunde Arbeit und wir fügen alles zusammen. In jeder deiner Gruppen von 6 oder 7 Personen gibt es also eine Person, die als Redakteur fungiert, am besten mit einem Anglistikstudium oder einem ähnlichen Abschluss. Neben dem Redakteur gibt es 5 oder 6 Schreiber. Diese 5 oder 6 Schreiber erhalten eine MP3-Datei und tippen sie ab. Das dauert etwa 10 Minuten und je nach Tippgeschwindigkeit ungefähr eine Stunde. Ich verrate Ihnen ein sehr wichtiges Geheimnis, und Sie fragen sich vielleicht, Hildebrand, woher wissen Sie das alles? Ich habe selbst stundenlang transkribiert, daher weiß ich genau, wie lange diese Arbeit dauert und welche Probleme damit verbunden sind. Wenn du die Audioaufnahme abspielst und die Wiedergabe auf volle Geschwindigkeit stellst, spricht der Sprecher dann viel schneller, als du tippen kannst? Ja. Er redet wie ein Wasserfall, und du kommst nicht hinterher. Wenn du Windows im Windows Media Player verwendest, gibt es eine Wiedergabetaste. Sie hat ein Dreieck als Symbol. Mit einem Rechtsklick darauf kannst du die Wiedergabegeschwindigkeit auf langsam stellen, wodurch sie deutlich verlangsamt wird. Nun die Frage, was ist der Vorteil? Wenn Vanoy langsam spricht, kann ich dann beim Tippen mithalten? Ich schaffe es immer noch nicht, aber ich mache es jetzt minutenweise. Ich tippe eine Minute lang. Was mache ich? Man zieht den kleinen Schieber unten zurück und spielt die Aufnahme erneut ab, eine Minute lang. Dann tippe ich und wiederhole das Ganze. Nachdem ich die Aufnahme also zwei- oder dreimal zurückgezogen habe, um die eine Minute zu tippen, habe ich sie dann geschafft. Dann spule ich zur zweiten Minute vor, und es sind dann 1 bis 2 Minuten. Dann tippe ich beim ersten Mal so schnell ich kann und schaffe etwa 70 bis 80%. Dann spule ich zurück zur 1-Minuten-Marke und höre es mir noch einmal an. Aber die langsame Wiedergabe im Media Player ist wirklich wichtig und sehr hilfreich. Also, liebe Mac-Nutzer, ich bin kein Mac-Nutzer, ich bin Christ. Tut mir leid, aber ich sollte das wohl besser nicht sagen, besonders nicht heute, da Steve Jobs zurückgetreten ist. Steve Jobs' Rücktritt ist ein großes Ereignis für euch Mac-Nutzer. Wie dem auch sei, auf dem Mac kann man die Wiedergabe verlangsamen. Ich weiß nicht genau wie, aber ich habe gehört, dass man in den Eigenschaften des Mac-Players die Wiedergabegeschwindigkeit entsprechend einstellen kann. Das geht also auch auf dem Mac. Frag doch mal bei CET nach, ob die wissen, wie das geht. Ich kenne mich da nicht aus, weil ich nur PC-Nutzer bin. Mac-Nutzer können den kostenlosen VLC Media Player herunterladen und die Wiedergabegeschwindigkeit unten rechts verlangsamen, indem sie den Wert anpassen. Das kommt gleich noch, überlegt euch also schon mal, in welche Gruppen ihr eindringen wollt. F-Test und Quizze 46, 50 bis 48, 04. In diesem Kurs müssen Sie die Tests schreiben, um eine gute Note zu bekommen. Der Kurs läuft folgendermaßen ab, jeden Donnerstag gibt es einen Test und etwa alle 5 Wochen findet ein weiterer Test statt. So läuft das immer ab. Okay? Jeden Donnerstag ist also entweder ein Test oder ein Quiz, dieser Rhythmus ist festgelegt. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe Hildebrands Tests verhauen, ich weiß zum Beispiel nicht, wer Methuselas Mutter war. Hildebrand hatte eine Frage zu Methuselas Mutter, und ich wusste die Antwort nicht, also habe ich sie falsch beantwortet und möchte meine Note verbessern, dann können Sie hier Zusatzpunkte sammeln. Sie können zusätzliche Transkriptionen anfertigen. Übrigens, wir zeichnen den gesamten Kurs auf, sodass Sie auch Transkriptionen erstellen können. Wir werden die Transkriptionen dann veröffentlichen, sobald sie fertig sind, damit alle Kursteilnehmer davon profitieren können. Sie können auch andere Transkriptionen anfertigen. Ich habe Vorlesungen von Dr. Erlert Harris, der über Leviticus sprach und ein Experte auf diesem Gebiet war. Sie können das für Zusatzpunkte machen, Sie müssen eine vollständige Transkription anfertigen. Das dauert etwa 6 bis 10 Stunden. Dafür erhalten Sie 5 Zusatzpunkte, die zu Ihrer Endnote hinzugerechnet werden. Das ist eine Möglichkeit. Sie könnten auch Bibelverse auswendig lernen. Eranus Option 48, 05 bis 49, 48. Ich möchte auch kurz auf die Honos Option hinweisen. Was ist die Honos Option? Sie finden sie auf Seite 5 und sie funktioniert so, wenn Sie in der ersten Klausur mehr als 92 Punkte und in den Quizzen mehr als 90 Punkte erreichen, können Sie die Honos Option beantragen. Das bedeutet, dass Sie sich von der Abschlussprüfung befreien lassen können, indem Sie 2 Transkriptionen selbst anfertigen. Das bedeutet, dass Sie für 2 Transkriptionen etwa 10 bis 12 Stunden benötigen. Sie denken jetzt vielleicht, 10 bis 12 Stunden, die könnte ich nutzen, was ist der Vorteil, die Abschlussprüfung nicht abzulegen? In der Prüfungswoche haben alle Kurse Abschlussprüfungen. Die Prüfungswoche ist mit all diesen Prüfungen wirklich anstrengend. Wenn Sie sich eine dieser Prüfungen ersparen können und beispielsweise keine Abschlussprüfung im Alten Testament ablegen müssen, haben Sie dann mehr Zeit, für Ihre anderen Prüfungen zu lernen? Denken Sie mit. So können Sie die Transkriptionen anfertigen. Wann müssen Sie das tun? Das kannst du in deiner Freizeit machen, wann immer du willst, und dann kommst du um die Abschlussprüfung herum. Das hat also Vorteile. Deshalb nennt man das die Auszeichnungsoption. Die Bewertungen hier dienen nur meinem Vorteil, ich bewerte nach einer Kurve. Aber hier setze ich meine Kurve an. Wenn Sie also eine gute Note bekommen möchten, machen Sie einfach die Zusatzaufgaben, damit Sie Ihre Note selbst anpassen können. Ich glaube an Kurven, ich habe mal mit einem alten Mann unterrichtet, er war 75 Jahre alt. Er sagte, er halte nichts von Kurven. Für ihn gehörten Kurven in den Straßenverkehr, in den Baseball und in die Frauenwahl, nicht in Prüfungen und Noten. Nun, ich sage, der Mann war 75 Jahre alt, lasst ihn in Ruhe. Sie sagen, das ist eine sehr sexistische Aussage, der Mann ist 75, okay, lasst ihn in Ruhe. Ich sage, Kurven gehören auch in meine Testergebnisse. Also werden wir daran arbeiten. Es Aufgaben für die kommende Woche 49, 49, 51, 33. Als nächstes blättert ihr bitte zum Audioprojekt, das auf Seite 6 mit der Audiotranskription beschrieben ist. Dann geht es weiter zu Seite 8, diese Seite müsst ihr offen halten. Hier spielt sich alles ab, und zwar am 1. September. Seht ihr den 1. September? Was ist nächsten Donnerstag fällig? Ihr müsst die theologische Einführung, die Tage der Genesis und die Herausforderungen des Pluralismus lesen. Übrigens müsst ihr bei der theologischen Einführung und den Tage der Genesis alle Details kennen oder reicht es, sie zu lesen? Lest sie einfach. Ihr müsst nicht alle Details kennen. Die Details zu den Herausforderungen des Pluralismus müsst ihr aber kennen. Lest dazu Genesis 1 bis 25 in der Bibel. Außerdem müsst ihr eure Transkriptionen anfertigen. Die sind ebenfalls nächsten Donnerstag fällig, was hier zwar nicht aufgeführt ist, aber sie sind nächste Woche fällig. Ihr werdet gleich in Gruppen aufgeteilt. Ihr müsst euch in Gruppen aufteilen, aber bevor ihr das tut, müsst ihr Genesis 1 bis 25 kennen. Ich möchte euch Genesis 1 bis 25 in der Bibel Robi beibringen. Das heißt, alle aufstehen, wir machen Genesis 1 bis 25, und so geht's, alle aufstehen und überlegen, wie ihr euch in Gruppen aufteilt. Hier ist Genesis Januar 2025, Bibel, Robi machen. Also, jeden Mittwochabend von 19 bis 20 Uhr bietet Kyle hier im Raum die Prüfungsvorbereitung an. Die Tests finden immer donnerstags statt, also jeden Mittwochabend von 19 bis 20 Uhr. Gut zu wissen, er wird euch darauf vorbereiten. Kommen wir zurück, wir müssen noch zwei Dinge erledigen. Wir haben einen Bibeltest, mit dem wir eure Bibelkenntnisse einschätzen wollen. Das ist unser erster Test, er zählt nicht, sondern dient nur der Einschätzung. T. Beweise für die Existenz Gottes 51, 34 bis 52, 16. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich einige grundlegende Annahmen erläutern. Wir am Gordon College glauben, dass dieses Buch, die Bibel, das Wort Gottes ist. Das setzt natürlich einiges voraus. Wenn es das Wort Gottes ist, dann ist unsere erste Annahme, dass es was gibt. Es gibt einen Gott. Leben wir in einer Kultur, in der der Atheismus ein großes Comeback feiert? Etwa 4% der Amerikaner sind Atheisten und sie versuchen, wieder an Einfluss zu gewinnen. Da gibt es also all das, Dawkins und so weiter. Warum glauben wir also an Gott? Können wir die Existenz Gottes überhaupt beweisen? Die Antwort lautet, nein. Ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Ja, obwohl wir es nicht beweisen können. Deshalb möchte ich einige Beweise für die Existenz Gottes vorstellen. Und kosmologisches Argument 52, 17 bis 54, 34. Einer der Beweise, die wir verwenden werden, ist das kosmologische Argument. Übrigens, diese Argumente sind alle im Internet zu finden. Es gibt ein ganzes Blatt, das ich Ihnen beim nächsten Mal mitgeben werde. Das kosmologische Argument funktioniert im Grunde so: Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Wenn ich Sie ansehe, kann ich dann annehmen, dass Sie Eltern hatten? Ist es eigentlich möglich, dass Sie Ihre Eltern nicht kennen, aber irgendwann einmal welche hatten? Jetzt sagen Sie vielleicht, aber Hildebrand, das kann man doch im Reagenzglas machen, okay, aber das meine ich nicht. Ich meine, wenn ich Sie ansehe, kann ich annehmen, dass Sie Eltern hatten. Man betrachtet also die Wirkungen und denkt über die Ursachen nach. Sie sehen einen Zugunfall, können Sie dann annehmen, dass etwas schiefgelaufen ist? Wenn Sie die Wirkungen von Dingen sehen, können Sie dann auf die Ursachen schließen? Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Kann der Ursache-Wirkungszusammenhang über Jahrtausende von Ursache-Wirkungsbeziehungen hinweg funktionieren? Was passiert nun, wenn man zur ersten Ursache zurückkehrt? Was ist die erste Ursache, die alles ausgelöst hat? Ursache und Wirkung, Ursache und Wirkung, Ursache und Wirkung, wir arbeiten uns immer weiter zurück. Was ist die erste Ursache? Man könnte sagen, nun, die erste Ursache war, dass das gesamte Universum zusammenkam, in einem großen, eigentlich war es klein, etwa so groß wie eine Grapefruit, nicht wahr? Es sollte so groß wie eine Grapefruit oder eine Wassermelone sein. Es war einmal alles zusammen, und dann? Bumm, es explodierte, und das Universum entstand. Was verursachte diese anfängliche Explosion? Übrigens müssen selbst Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben, eine Erklärung dafür finden, wie die erste Ursache all dies in Gang gesetzt hat. Wir als Christen würden sagen, was ist die erste Ursache? Gott, und so kehren wir, mit anderen Worten, zu Ursache und Wirkung, zur ursprünglichen Ursache zurück, und die erste Ursache ist Gott. Müssen andere Menschen etwas anderes als erste Ursache vorschlagen? Übrigens, wenn man das gesamte Universum in einer Wassermelone zusammenfasst und diese sprengen will, braucht man dann etwas so Mächtiges, dass es die Schwerkraft überwindet und das Ganze einfach so in die Luft jagt. Welche Art von Kraft wäre nötig, um ein Universum zu zerstören? Also, die erste Ursache, und wir würden annehmen, dass Gott unsere erste Ursache ist, andere mögen andere Ursachen vorschlagen, aber wenn man das Prinzip von Ursache und Wirkung betrachtet, ist es genau das. V-teleologisches Argument, Jolly Green Giant, Argument des Designs, 54, 35 bis 60, 49. Dieses Argument gefällt mir sehr. Es heißt teleologisches Argument, also ein Argument des Designs. Ich nenne es mein Argument des fröhlichen grünen Riesen. Stellt euch vor, ihr sitzt alle auf Stühlen, seht ihr, wie die Stühle angeordnet sind? Rein, Gang hier, Gang dort, Gang dort, Gang dort, Gang dort und ungefähr 10 Reihen weiter hinten. Jetzt kommt Folgendes, da ist ein fröhlicher, grüner Riese und wir hängen alle Stühle aus, bitte nicht nachmachen, aber wir hängen wirklich alle Stühle aus. Der fröhliche, grüne Riese hebt dann das Gebäude von Jenks hoch, schüttelt es und stellt es wieder ab. Wenn er es abstellt, sollen die Stühle genau in dieser Reihenfolge stehen. Übrigens, es sind, was, 110 Stühle? Keine große Sache. 110 Stühle, genauso, wie sie jetzt stehen, Gang da, Gang da, Gang da, Gang da, diese Reihen, 3 da, 4 da, okay, genauso angeordnet. Jetzt lasse ich ihn das 1 Milliarde Mal wiederholen. Er wird Jenks 1 Milliarde Mal schütteln und ihn dann hinstellen. Frage, glaubt ihr, dass es nach 1 Milliarde Malen nur ein einziges Mal genauso aussehen würde? Ihr sagt, wir Amerikaner rechnen nicht mehr mit Milliarden, sondern mit Billionen. Ich würde an eurer Stelle nicht allzu laut lachen, denn ihr seid diejenigen, die die Zeche zahlen müssen. Also, ich gebe euch 1 Milliarde Billionen. Der Riese wird das Ding 1 Milliarde Billionen Jahre lang schütteln und immer weitermachen. Wie viele von euch glauben, dass die Stühle nach 1 Milliarde Billionen Jahren immer noch genauso angeordnet wären? Wie viele von euch glauben, dass diese Stühle nach dem ersten Mal so verheddert wären, dass sie für immer ein Chaos bleiben würden? Wenn sie Ordnung sehen, wenn sie als kleines Baby gerade erst aus dem kosmischen Äther geboren wurden und diesen Raum betreten würden, als wäre dies ihre erste Erfahrung, und sie würden sich umschauen und diese Stühle sehen, würden sie annehmen, dass diese Stühle von einem Gletscher stammen, der sie in diese Ordnung geschoben hat? Lass mich dir einen anderen Weg zeigen, komm mit mir durch den Sinai. Durchwanderst mit mir die Sinai-Wüste, was ich viele Wochen lang tat, weil mein Reiseführer meinte, wir müssten den Sinai zu Fuß erkunden. Nun, im Sinai gibt es überall Felsen. Plötzlich stießen wir auf etwas, einen Steinkreis von etwa 3 Metern Durchmesser. Auf der Westseite waren 2 Steine so angeordnet und ein weiterer Stein ragte darüber. Dort, ebenfalls auf der Westseite, war ein Loch, durch das man hineinkriechen konnte. Es war wie ein Iglu aus Steinen. Als wir diese Navamis im Sinai zum ersten Mal sahen, übrigens waren es 10, war der Eingang bei allen nach Westen gerichtet. Man musste sich da unten hinabquälen, um hineinzukommen. Jedenfalls, was ich sagen will, als wir alle 10 erreichten, waren sie alle nach Westen ausgerichtet, und der Eingang befand sich etwa auf dieser Höhe. Haben wir angenommen, es sei einfach so passiert, dass der Gletscher sie einfach so abgelagert hat? Wie viele von Ihnen würden, wenn Sie 10 dieser Skulpturen sehen, alle nach Westen ausgerichtet, mit dem hohlen Eingang in der Mitte, annehmen, dass das rein natürliche Ursachen sind, dass da kein Plan dahinter steckte, dass es einfach so passiert ist? Wenn Sie so viel Ordnung sehen, denken Sie dann nicht, dass jemand das getan hat? Manche von Ihnen kommen aus New Hampshire. Kennen Sie das? Man wandert durch den Wald und plötzlich steht man wieder mitten im Wald und sieht eine Reihe kerzengerader Steine, die wie eine Felswand aussehen. Denkt man beim Anblick dieser kerzengeraden Felswand, hat man dann angenommen, dass ein Gletscher sie geformt hat oder dass Menschen sie geschaffen haben. Bei so viel Ordnung fragt man sich doch, was jemand, der sie angeordnet hat? Wenn man diesen Raum betritt und die Stühle so aufgereiht sieht, ist das dann offensichtlich das Werk eines Menschen? Jemand hat das so arrangiert. Oder ist es Zufall, dass die Stühle so daliegen und nach einer Million Mal Schütteln völlig durcheinander wären? Im Grunde ist das ein Ordnungsargument, denn das Universum ist um ein Vielfaches geordneter als dieser Raum. Daher muss es einen Ordnungsstifter geben, jemanden, der diese Dinge ordnet. Anders gesagt, es geschieht nicht einfach zufällig, sonst gäbe es ein chaotisches Durcheinander, aber das gibt es nicht. Das führt zu etwas, das man intelligent designed nennt. Gibt es eigentlich verschiedene Meinungen dazu? Ich möchte noch einmal kurz nachfragen, gibt es hier auf dem Campus verschiedene Leute mit unterschiedlichen Ansichten zu intelligent design? Manche sagen, nein, ich glaube nicht an intelligent design, die Evolutionstheorie ist ihnen lieber. Andere sind eher kreationistisch eingestellt, sie wissen, dass Gott alles erschaffen hat. Was besagt intelligent design? Dass das Universum gestaltet ist, dass es einen Schöpfer hat. Übrigens, die Leute, die das entwickelt haben, Wissenschaftler würden sagen, diese Intelligent-Design-Anhänger sind doch nur Idioten, keine richtigen Wissenschaftler. Nehmen wir zum Beispiel William Dembski. Der ist kein richtiger Wissenschaftler, der hat nur einen Doktortitel in Mathematik von der Universität Chicago. Ach ja, und ich hatte vergessen zu erwähnen, dass er auch einen Doktortitel in Philosophie von der Universität Chicago hat, also 2 Doktortitel. Ein ziemlicher Dummkopf, nicht wahr? Sie sagen jetzt vielleicht, das ist die Universität Chicago, wir hier sind doch Harvard-Absolventen, ich möchte Ihnen nur sagen, dass es auch außerhalb von Massachusetts gute Universitäten gibt. Die Universität Chicago ist eine Spitzenuniversität. Er hat dort 2 Doktortitel, einen davon in Mathematik. Sagt ein Doktortitel in Mathematik etwas aus? Denken Sie mal darüber nach, ja. Kennt er sich mit Naturwissenschaften aus? Die Antwort ist, ja. Er gehört zu den Befürwortern des Intelligent Design, und was ich damit sagen will, es gibt unzählige erstklassige Wissenschaftler, die an Intelligent Design glauben. Also Vorsicht mit der Aussage, Wissenschaftler vertreten das nicht, das ist falsch. Es gibt unzählige Wissenschaftler, die intelligent Design vertreten. Also, ich möchte euch einfach mal über solche Dinge nachdenken lassen. Können wir die Existenz Gottes beweisen? Nein. Führen uns diese Dinge, wenn wir im Universum eine Ordnung in diesem Ausmaß sehen, zu der Annahme, dass jemand diese Dinge geordnet hat? Schaut euch dieses Klassenzimmer an. Würdet ihr, wenn ihr hierher kämt, nicht annehmen, dass jemand diese Stühle so aufgestellt hat? Das ist nicht einfach durch Chaos oder Zufall passiert. Ich will damit nur sagen, dass das Universum um Größenordnungen komplexer ist, als diese Stühle zu ordnen. W. Dr. Perry Phillips Vorlesung über den Urknall und die Entstehung des Universums 60, 50 bis 62, 30. Dr. Perry Phillips, promovierter Astrophysiker der Cornell University, ist das nicht beeindruckend? Doktorgrad, Astrophysik, Cornell University? Er ist mit Dr. Elaine Phillips verheiratet. Dr. Phillips hält nächsten Montagabend um 19 Uhr einen Vortrag über die Urknalltheorie in Yanks, Raum 237. Ich schicke euch dazu eine E-Mail. Perry Phillips wird über die Urknalltheorie sprechen und darüber, wie sie seiner Meinung nach zur Idee der Existenz Gottes führt. Er ist ein erstklassiger Wissenschaftler, und ich kenne Perry Phillips sehr gut. Ich habe mit ihm und Elaine zusammengelebt, und wir haben ein Jahr lang als 2 Paare in Israel gelebt. Lernt man jemanden wirklich gut kennen, wenn man ein Jahr lang so zusammenlebt? Das ist einer der Gründe, warum ich euch, ganz unter uns, sagen möchte, dass Dr. Perry Phillips einer der gläubigsten Christen ist, die ich je kennengelernt habe, und ich betrachte ihn seit über 30 Jahren als einen engen Freund. Aber ist er auch ein vollwertiger Wissenschaftler? Der Mann hat einen Doktortitel in Astrophysik, ist sehr, sehr intelligent. Er hält am Montagabend einen kostenlosen Vortrag um 19 Uhr in Yanks 237. Falls Sie sich jemals für den Urknall interessiert haben, ist dieser Vortrag sehr empfehlenswert. Sein Vortrag ist auf unserer Website online verfügbar. Wir haben hier noch eine Sache zu erledigen, nämlich diese Bewertung. Könnte mir bitte jemand hier unten helfen und die Unterlagen verteilen? Ich gebe Ihnen diesen Stapel und diesen Stapel, und Sie können sie dann dort drüben austeilen. Transkribiert von Ashley Home. Rohfassung bearbeitet von Ted Hildebrand II. Endbearbeitung durch Grace Wood.